herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe des KI News Talk von Christopher und mir. Ich bin der Gerald und wir beide unterhalten uns über den neuen geilen heißen Scheiß der KI in der Anwendung vor allem. Ja, und jetzt haben wir in der ganzen Informationsflut einen interessanten Artikel von Dan Schipper gefunden und der sich über die Education Economy auslässt und die Frage stellt, was für eine Rolle übernehmen eigentlich Mitarbeiter und Manager in einer Welt oder in Unternehmen, die doch von neuen digitalen Technologien und künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren vermutlich zunehmen wird. Und diese Frage gehen wir heute hier nach. Du lernst also, wo wirst du in deiner Rolle in Zukunft stehen und egal, ob du nun ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder Manager bist. Und da haben wir uns Verstärkung geholt und weil wir das nicht so ganz alleine machen wollten in diesem Fall, ein alter, bekannter und langer Wegbegleiter hier von Christoph. Ja, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen.
Ja, hallo zusammen, hallo Christopher, hallo Gerald. Vielen Dank für eure Einladung. Ja, ich bin David Jeckle, bin Partner bei der Beratergruppe Novaldeck in Wien und seit über 20 Jahren begleite ich Organisationen in Veränderungen, in der agilen Transformation und in der Führungskräfteentwicklung und so in der Vorbereitung. Es gibt so einen Leitsatz bei uns und der Leitsatz ist Leadership starts from within. Und in der Vorbereitung dachte ich mir so, es geht ja bei euch auch so ums Thema AI Adoption, also sozusagen die Akzeptanz von KI und habe den Satz so ein bisschen abgewandelt zu AI Adoption starts from within. Und ich glaube, darum geht es halt um so das Thema innere Haltung zum Thema KI.
Super, super, super. Wir steigen da gleich ein, aber jetzt müssen wir natürlich auch dich nochmal erwähnen, Christopher.
Klar, kein Thema.
Ihr kennt euch ja auch schon eine Weile, ne?
Genau, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben zusammen studiert. Heute heißt die Hochschule, Reinhold-Wirth-Hochschule. Damals war es noch die Hochschule Heilbronn mit Außenstelle Künzelsau. Und David und ich zusammen studiert. Und sage ich jetzt mal, ich bin eher ins Digitale. Der David ist im Change Management unterwegs. Also sieht man, gleiches Studium, unterschiedliche Richtungen, die danach herauskommen. Aber sind da immer wieder im regen Austausch. Und in dem Fall passt ja auch das sehr gut, dass wir den Kontakt hier haben und dass wir uns da Bereicherung holen, wie wir es öfters ja hier schon im Podcast getan haben. Und jetzt in dem Fall ist es super, dass wir den David hier mit an Bord haben und er uns in dem Fall auch wirklich mit seinem Fachwissen sehr gut unterstützen kann.
Gute Verbindung, oder? Digitales und sozusagen die soziale Interaktion, auch hier braucht es vermutlich beides.
Ja, wichtig für die Sommerpause auch, ne? Die steht ja jetzt schon an. NRW hat ja schon Ferien, Baden-Württemberg folgt in, keine Ahnung, 3, 4 Wochen. Bayern genauso. Also wir sind in den Ferienmonaten und wahrscheinlich frei von KI, es sei denn, man daddelt permanent auf seinen Handys herum und spricht mit Siri und Chat4O und so weiter. Auf jeden Fall passt
also ich bin gerade in Sommerferien, schon in Italien bin ich gerade und abends kommt die gute Nachtgeschichte inzwischen von ChatGPT. Die Kids füttern 5, 6, 7 Schlagwörter rein, da kommt eine schöne gute Nachtgeschichte. Oder zum Spaß haben wir neulich auch einen Test gemacht, wie mutig bist du? Bin da ganz gut im Alltag auch mit unterwegs.
Na, da musst du ja dir gar nichts mehr ausdenken. Das ist ja eine fantastische Vaterrolle, womit wir schon bei dem Rollenthema wieder sind. Ne?
Genau.
Was machst du stattdessen? Rotwein auf der Veranda trinken?
Genau. Ich bin selbst immer wieder gespannt, was rauskommt, auch wenn du so Themen nimmst, die es gibt. Also wir sind Fans von SWF3 damals, für die es noch kennen, die ein bisschen älter sind. SWF3 Comedy, bevor es zu SWR3 wurde, nichts verstehen in Athen oder auch hier Marianne 013. Und das Spannende ist, wenn du da ChatGPT sagst, sozusagen im Stil von, da kriegst du ein Ergebnis, wo du denkst, wow, okay, woher weiß sozusagen ChatGPT, wie genau sozusagen die Comedy an der Stelle funktioniert? Das ist echt überraschend.
Obwohl das eine, es gab einen, ich weiß gar nicht, wer das veranstaltet hat, einen Vergleichstest gehabt. Da haben nämlich Komödianten, die also wirklich davon leben, im Hauptberuf sind, auch mit ChatGPT und Co. versucht dann ihre Programme zu entwickeln oder neue Programme zu entwickeln. Sie waren einerseits schon erstaunt, wow, da geht ja was, aber andererseits sagen sie, nee, da fehlen einfach die Kontexte und in den Pointen ist das Sprachmodell immer noch sehr, sehr, sehr schwach. Es schreibt einfach scheiß Pointen. Jedenfalls, wenn man sie auf dem professionellen Niveau bewegt, dieses Feedback. Ne? Naja, witzig. Ja, und wir haben ja dann diesen Artikel als Anlass genommen, um uns mal jetzt hier über das Rollenverständnis auch zu unterhalten, wie sich Ökonomie und konkret auch Betriebe intern weiterentwickeln werden in Zukunft, weil das ja auch eine Dauerbrennerfrage ist, ne? Wenn wir die Jobs der Zukunft verlieren, was wird sich da verändern? Also so ganz operative, überlebenswichtige Fragestellungen, aber auch bis hin zu strategischen Fragestellungen. Wen muss ich als CEO einstellen? Was für Leute muss ich suchen? Auf welche Fähigkeiten, Kompetenzen wird da Wert gelegt? Also Fragen über Fragen, die so alle Entscheidungsebenen eines Unternehmens durchziehen. Ne? Daniel, wenn ich mal starten darf mit einer ersten Frage direkt an dich.
Der David.
David, sorry. David, wie sieht das aus in deinem Arbeitsumfeld? Weil du bist in einer Company, die sich ja mit solchen Fragestellungen ja operativ eng beschäftigt.
Ja, also ich selbst habe im Dezember 22 habe ich sozusagen gestartet, mit ChatGPT herumzuprobieren. Und inzwischen sozusagen, ich habe auch eine datenschutzkonforme Anwendung aus Österreich und das nutze ich sehr intensiv. Also wir kommen ja nachher noch kurz zu dem Artikel. Also als Sparringspartner für Ideen, für Workshop-Designs, für Beratungsdesigns, für Zusammenfassungen, für Auswertung von Diagnosen. Ich nutze auch den Copilot von Microsoft. Das Beste daran finde ich die Meetings, die eben zusammengefasst werden. Und das ist auch da wieder ziemlich bemerkenswert, wie es da die KI schafft, wirklich am Schluss die fünf Action-Items, die aus dem Meeting herauskommen, zusammenzufassen. Wobei ich habe gemerkt, ich habe auch meine Sprache ein bisschen angepasst. Also wenn wir jetzt in einem Meeting sitzen und es kommen Aktionen heraus, dann betone ich das immer nochmal. Also wir halten fest, Christopher nimmt die Aufgabe ABC mit. Und damit ist eigentlich sichergestellt, dass die Zusammenfassung auch nachher stimmt oder dass die passt. Und genau, also ich würde sagen, sozusagen als täglicher Sparringspartner bei der Bewältigung der Arbeit. Dort, wo man vielleicht früher mal einen Kollegen, eine Kollegin gefragt hat, da ist jetzt sozusagen ChatGPT an der Seite.
Also
Ja.
doch schon die Angst vor Ersatz, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sagen ja, in unserer Arbeit kommt es ist das Wichtigste ist die soziale Interaktion und wie gestalten wir soziale Prozesse. Und das ist vielleicht die Gefahr sozusagen, also ich würde sagen, als Ergänzung, um Dinge zu machen, für die ich sonst lange gebraucht hätte oder länger, und gleichzeitig nicht als Ersatz für das Soziale, was es braucht, damit Veränderungen gelingen können. Ja.
Ja, das Soziale ist natürlich schon ein Thema. Also das glaube ich auch, dass wir tendenziell halt eher wieder ein Instrument haben, wo wir uns tendenziell vielleicht mehr mit der Maschine beschäftigen und weniger mit dem Kollegen oder Kollegin, um jetzt nach einem Rat zu fragen oder etwas. Und da hatten wir ja in unserem letzten Podcast den Bruder Paulus. Und der hat einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Er hatte das auch erkannt oder auch postuliert, dass das es halt eher dazu führt, dass so ein bisschen wieder jeder nur für sich Dinge macht. Also, dass es noch mehr diese Vereinzelung quasi treibt. Aber dass man jetzt das zum Anlass nimmt, weil wir ja alle noch im Bereich des Lernens mit der KI sind, dass man quasi Lerngruppen bildet, wo man sich tatsächlich physisch wieder trifft und austauscht über der KI und seine Erfahrungen austauscht und dann dem ein Gegenpol setzt. Quasi, also bewusst die KI sogar wieder als Anlass nimmt, um den Austausch und die Gemeinschaft zu fördern. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter, sage ich mal, pragmatischer Vorschlag, um dem zu begegnen.
Also die Frage ist ja, wo kann man andere alternative soziale Räume schaffen, wo ein Austausch stattfindet, der vielleicht nicht im Team stattfindet? Und Auch dazu gibt es einfach die Erfahrung, ne? Wie ich gerade gesagt habe, so dort, wo du vorher den Kollegen angetickert hast, hey Chris, ich brauche mal kurz eine Idee, hast du mir was, was könnte ich da tun, fragst du die KI und wenn du das sozusagen im Organisationskontext vervielfachst, wie viel Kommunikation findet dann nicht statt?
Ja,
Ja, es
interessant
ist.
auch hier. Interessant, eine Studie von McKinsey, die auch dieser sozialen Frage nachgegangen ist, aber nicht so primär. Dafür ist McKinsey jetzt nicht so berühmt. Das war so ein Nebeneffekt ihrer Studie. Die haben nämlich dann festgestellt, dass die Leute, die in einer Organisation mit, es war konkret ChatGPT, arbeiten, erfahren ein höheres Glücksgefühl, sind zufrieden an ihrer Arbeit. Und das war so als erste Teilergebnis. Das zweite, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass die, die damit nicht arbeiten, das sehr kritisch beäugen. Was machen so die Kollegen denn mit dem KI-Gedöns und so weiter? Und dann aber auch aus der Distanz beobachten, boah, die sind damit ja produktiver, effizienter, machen da irgendwie neuen geilen heißen Scheiß und werden vom Chef noch gelobt. Und deswegen haben die dann gesagt, okay, dann müssen wir uns damit wohl doch beschäftigen und sind dann zu der Gruppe, also zu der ChatGPT-Gruppe, rübergewandert in den Pausen, an den Kaffeeecken, in der Kantine, um sich dann über die quasi zu informieren und weiterbilden zu lassen, in großen Anführungsstrichen, ne? Also diese neue Technologie hat dann wirklich auch einen sozialen Raum geschaffen für den bilateralen Austausch, und zwar in dem Fall konkret für die Deckung individueller beruflicher Motive.
Und spannend, ich frage mich sozusagen, was die Voraussetzung war oder was die Einstellung war, weil sozusagen das Thema Glücksgefühle auszulösen. Also was du beschreibst, erlebe ich bei mir selber, weil ich immer wieder überrascht bin, was als Ergebnis rauskommt. Und dann bin ich so wirklich so ja geflasht im Sinne von wow, okay, wirklich jetzt, das ist das Ergebnis. Okay, das ist wirklich qualitativ hochwertig. Klammer auf, wenn man gut promptet, Klammer zu, oder sich mit ChatGPT helfen lässt, gut zu prompten. Und gleichzeitig diesen zweiten Teil, den du beschrieben hast, den erlebe ich eben auch, dass es so eine, ja, so eine Abwehr, Abwarten gibt und sozusagen, ah, ist es wirklich gut genug? Und das hat dann aber auch viel mit den Grundbedürfnissen zu tun. Also man könnte auch neurobiologisch reinschauen und das Thema, warum es vielleicht auch Reaktanz gibt und warum vielleicht sozusagen eher eine abwehrende Haltung, besteht.
Ich denke, was auch noch ein sehr wichtiger Aspekt ist, und da kommen wir vielleicht nochmal auf den Artikel zurück. Der Artikel postuliert ja quasi, dass wir eine Rollenveränderung durch KI vor allem auch haben. Dass derjenige, der vorher klassisch als Mitarbeiter gearbeitet hat, hat ja seine Aufgaben selbst erledigt, hat auch geguckt ständig, dass er sein Wissen erweitert und dass durch die KI diese klassischen zwei Bewegungen, alles selber erledigen und Wissen erweitern, sich plötzlich verändert. Auf der einen Seite wird das Wissen erweitern, vor allem dadurch ergänzt, dass die KI Wissen zusammenfassen kann und mir Wissen, sage ich es mal, schon mundgerecht quasi ausgeben kann. Also dass diese Wissenserweiterung auf einer Art und anderen Art und Weise stattfindet und dass ich aber plötzlich auch in der Lage bin, als normaler Mitarbeiter zu delegieren, und zwar nicht zu delegieren an andere Menschen, sondern an Maschinen. Also dass ich plötzlich eine Art Managerrolle einnehme, wo ich Dinge eben weitergebe an andere Systeme und die eben nicht mehr alles selber erledige, sondern es ist ja auch so, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, dass der Tenor von OpenAI, dass die Agenten kommen werden, dass ich quasi Arbeit wirklich an jemand abgebe, der auch mehrere schrittige Aufgaben ausführt und dass ich plötzlich in einer Rolle bin und sage, ich werde zum Manager statt zum klassischen Mitarbeiter. Auch der Mitarbeiter hat die Managerrolle und er managt die Systeme, also die verschiedenen KI-Systeme, wozu zu gehört zu sagen, okay, welches System eignet sich für welche Aufgabe am besten, welche Aufgabe gebe ich jetzt entsprechend an System A, B, C und so weiter und dass das quasi ja auch ein plötzlich ein komplett neues Rollenverständnis für den Mitarbeiter bedeutet. Und ich denke, das ist jetzt noch so eine zusätzliche Ebene, die da plötzlich reinkommt. Also nicht nur das, was wir gerade eben so diskutiert haben mit das Angst vor Ersetzung oder vor, sage ich jetzt mal, Selbstbestimmtheit, dass jetzt auch Dinge plötzlich reinkommen in der Rolle an sich, die mit der Arbeit verbunden ist.
Genau, ich muss ja neu sozusagen lernen, Dinge, wie du schon gerade gesagt hast, zu delegieren. Ich muss überlegen, wann nutze ich vielleicht welches Tool? Und wenn ich delegiere, weil das erlebe ich auch oftmals, wenn wir Teams oder Organisationen begleiten, sozusagen auf dem Weg in die KI, auch eher diese Haltungsebene, so dieses diese Zurückhaltung und dieses sich nicht einlassen wollen, ja. Und also ich finde es eine Organisation, mit der wir gearbeitet haben, fand ich sehr interessant. Die haben bei sich eingeführt, dass alles, was mit ChatGPT entwickelt oder genau, also wo mit ChatGPT gearbeitet worden ist, wurde gekennzeichnet mit ChatGPT plus me. Sozusagen, dass jeder in der Organisation weiß, ah, okay, da hat jemand mit ChatGPT gearbeitet, plus me, aber es ist immer noch mein Wissen. Und das finde ich das Spannende, dass sie es auch geschafft haben, dass es akzeptiert wird, weil ich merke selber bei mir eine Zurückhaltung, an welchen Stellen gebe ich groß und breit zu, ja, das habe ich mit ChatGPT gemacht, weil was ist also die Sorge dahinter wäre, wird da dann gesehen, ah, da kann die Qualität nicht stimmen, ah, das ist irgendwie, da hat sich's jemand einfach gemacht. Wobei auch da wieder, wenn wir auf die BCG und Harvard-Studie schauen, die ja mit 800 Beraterinnen gearbeitet hat und untersucht hat, dass eben die Qualität und die Effizienz der Ergebnisse zunimmt im, und das ist ganz wichtig, im eigenen Wissensspektrum, also im eigenen fachlichen Rahmen. Also wenn ich jetzt irgendwie außerhalb meines Rahmens gehen würde und berechnen sollte, ob irgendwie eine Brücke stabil ist und das mit ChatGPT machen würde, werden da vermutlich Ergebnisse rauskommen, bei denen sich jeder Statiker oder Architekt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Aber das ist sozusagen, wie nochmal ganz, ganz, ganz spannend, sozusagen diese neue notwendige Kompetenz, ja, delegieren zu können, Aufgaben klar formulieren zu können. Was sind eigentlich meine Erwartungen? Wie soll das Ergebnis aussehen? Da kommt die von dir besprochene, Chris, ja, Manager- oder Führungskraftrolle rein. Ich führe sozusagen oder ich delegiere an Systeme und ich sollte wissen, welche Systeme nutze ich wann und wie nutze ich die.
Also
Aber das erfordert
ja.
Natürlich seitens des Delegators, um das mal so zu sagen, also Chef, Führungskraft, natürlich eine sehr konkrete Vorstellung, was erreicht werden soll. Ne? Also eine sehr konkrete Aufgabenbeschreibung. Wo das der Fall ist, überhaupt kein Problem. Da muss der Chef auch nichts mehr delegieren. Aber was wir ja auch schon festgestellt haben, ist, dass die Komplexität der Aufgaben natürlich steigt. Dass sie einfach gar nicht mehr so kausal in wenige Worte irgendwo beschrieben werden kann. Beispiel, kommt ein Chef dann irgendwie so rein, ah, wir haben einen neuen Kunden, der braucht jetzt ein Angebot, irgendwie so, der braucht ein bisschen was anderes, machen Sie mal. So. Und dann muss der Mitarbeiter sitzen und sagt, okay, wir haben ein Standardangebot, aber es soll ja anders sein, was muss ich denn jetzt verändern und hin und her, und dann muss der denken. Ne? Und meine These ist, dass die meisten Chefs das schon immer nie konnten, und wenn jetzt KI kommt und hier ganz klare Anweisungen gefordert werden, weil die Prompts ja sehr klar sein müssen, es natürlich immer weniger können. Das heißt, wer als Chef schon eine Luftpumpe war, der wird auch in Zukunft noch eine größere Luftpumpe.
Also danke, dass du es ansprichst, also Chefs und Chefin, sozusagen, das ist ein Thema, was wir oftmals erleben. Man macht es sich natürlich einfacher, wenn ich die Anforderungen an das Ergebnis gar nicht so genau definiere, weil dann kann ich nachher sagen, ich habe mir das anders vorgestellt. Aber sozusagen, wenn wir zum Beispiel Change Managerin ausbilden, ist das Thema klare Auftragsklärung und sozusagen, woran misst du den Erfolg, ist immer ein sehr großes Thema, weil oftmals kommt so die Rückmeldung, ja, aber da müssen wir uns ja festlegen. Ja, und genau darum geht es ja, sich festzulegen, woran messe ich, ob das Ergebnis gut ist. Und wenn ich das im Vorhinein nicht klar habe, dann, und das ist genau der Punkt, wo es ja darum geht, bei ChatGPT klar zu haben, was will ich eigentlich raus haben? Und da muss ich mir ein paar Gedanken machen. Und wenn die Rückmeldung kommt, ChatGPT ist Schrott, da kommt nur Schrott bei raus, dann ist die Frage eben, woran liegt es?
Könnte man ja jetzt böse behaupten, dass jemand, der sagt, bei ChatGPT kommt nur Schrott raus, dass das keine geeignete Führungskraft wäre. Also das wäre jetzt so eine abgekürzte Zusammenhangsgeschichte. Aber das ist jetzt mal nur ganz böse formuliert.
Also
Aber andersrum,
hier.
was ich mich jetzt, aber ganz kurz, was mich noch fragt, es gab ja, also da bin ich aber zu wenig im Personal drin, aber ich meine, es gab mal eine Zeit lang die Idee zu sagen, also häufig ist ja so in der Organisation, du belohnst jemand, wenn er wirklich gute Arbeit leistet, dass du sagst, du machst ihn zur Führungskraft. Und irgendwann gab es so Diskussionen zu sagen, Nur weil er fachlich gut ist und wir ihn belohnen wollen, macht es Sinn, ihn dann zur Führungskraft zu machen, weil es kann ja sein, er ist der weltbeste Chirurg, aber er ist jetzt nicht der superbeste Chefarzt, ja, weil er einfach dann die Kompetenz nicht hat, um zu führen, aber er ist einfach trotzdem der beste Operateur und dann mache ich ihm da so einen großen Gefallen als Beförderung, auch im Vergleich, dass die anderen vielleicht sogar darunter leiden dann, die mit ihm arbeiten müssen, dass ich ihn jetzt plötzlich zur großen Führungskraft mache und wäre es nicht sinnvoller, andere Fachlaufbahnen Systeme zu erschaffen. Aber da ist die Frage, gibt es nicht jetzt sogar durch KI den Bedarf, dass wir wirklich alle plötzlich zur Führungskraft werden müssen, zumindest vom Denken, damit wir die gut anweisen können? Also selbst der eigentlich ungeeignete Führungskrafttyp muss jetzt plötzlich in diese Rolle reinwandern, damit er zukünftig gut mit den Systemen arbeiten kann. Also das wäre so eine Idee noch
Also
dahinter.
du hast gerade das Peter-Prinzip sozusagen beschrieben, sozusagen befördere so lange, bis er oder sie die Stufe der Inkompetenz erreicht hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich bin bei dir, ich merke so, ich störe mich so ein bisschen so an der Diskussion Führungskraft-Manager, aber letztendlich geht es ja darum, wir werden eine neue Kompetenz brauchen, die da heißt, ich kann Aufgaben gut und effizient erledigen und ich greife dazu auch auf mögliche hilfreiche KI-Tools zurück und weiß, wie ich sozusagen mit diesen interagiere und weiß vielleicht auch die Limitierung und Bias-Themen und so weiter, was damit alles reinkommt. Also ich brauche eine neue Kompetenz und die Kompetenz, wie ihr sie beschreibt, da geht es ums Thema Delegieren. Ja? Und deine steile Aussage vor, wir arbeiten ja gern, wenn wir systemisch arbeiten, da arbeiten wir gern in Hypothesen. Deshalb könnte man sowas sagen wie, irgendwie Führungskräfte, die in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatten, gute Aufträge zu formulieren, könnten auch in der Zukunft es insbesondere mit KI besonders schwer haben. Ja, da könnte ein möglicher Zusammenhang sein. Man müsste sozusagen überprüfen, ob es wirklich so ist. Aber klar, es braucht eine ganz neue Kompetenz, ja.
Naja, und der Artikel sagt ja auch ganz klar, der hat ja so den Fokus auf die Ressourcen und auf das Management der Ressourcen, dass die natürlich auch ganz anders verteilt werden müssen, ne? Also es geht gar nicht so sehr mehr darum, jetzt Mitarbeiter insofern aufzuschlauen, als dass man sie permanent in Seminare schickt, wo irgendwie ein Schlauer vorne frontal 3 Tage dann das Wissen abfüttert, sondern es geht eigentlich vielmehr der darum, nicht dieses Wissen anzuhäufen, sondern situativ am Job entsprechend einsetzen zu können. Übrigens eine Forderung, die aus der ganzen Personalentwicklung schon seit, ach, ich weiß nicht, wie alt das ist, ja, aber eigentlich nie umgesetzt wurde. Da gab es dann immer so Begriffe wie lebenslanges Lernen, mit denen das immer verklausuliert wurde, ne, und so weiter. Aber jetzt ist es ja tatsächlich, wird es ja eine Realität. Ne? Du kannst ja nahezu jedem Mitarbeiter mit einem Sprachmodell à la ChatGPT sofort ja Wissen an den Arbeitsplatz bringen, dass er sich sonst aufwendig googeln müsste, ne?
Genau, und die Frage, wie kann ich schaffen, dass sozusagen, also DM ist ja auch hier wieder ein schönes Beispiel, die recht früh DM ChatGPT intern zur Verfügung gestellt haben und einfach ausprobieren haben lassen, damit sozusagen Learning by Doing stattfindet. Und dann gibt es eben andere Organisationen, die verbieten, aus berechtigten Gründen ChatGPT zu verwenden, aber bieten eben auch keine anderen Alternativen an. Und gut, dann wird es heimlich gemacht oder ich mach's zu Hause privat und so weiter. Aber die Frage ist, wie kann man solche Lernräume schaffen? Ihr habt vorher über Austauschräume gesprochen, welche Erfahrungen habe ich? Aber wie kann man auch Lernräume für ChatGPT oder für KI generell, nicht nur ChatGPT, schaffen, wo man Ängste nehmen kann, wo man zeigen kann, was möglich ist, wo man aber auch klar mit Limitationen, wo man auch klar die Limitationen aufzeigt.
Aber da sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz, also oder digitale Kompetenz, oder? Wenn, also es verbieten passiert ja meistens deswegen, weil Angst entsteht, dass jemand damit was machen könnte, was dem Unternehmen Schaden hinzufügt irgendwo oder Schaden verursacht. Und der Umkehrschluss, damit es nicht passiert, braucht es eigentlich nicht ein Verbot, sondern die digitale Kompetenz und die Richtlinien vielleicht noch zusätzlich. Also da hatten wir ja auch mit dem Rechtsanwalt mal in einem der letzten Podcasts diskutiert, mit dem Dr. Ulbricht, dass es eben, jetzt früher gab es die Social Media Richtlinie und jetzt kommt halt eher wahrscheinlich die KI-Richtlinie dann ins Spiel. Aber ich denke so diese, also weil ich habe noch mal ein Thema, was mich noch sehr beschäftigt. beschäftigt. Also du hattest vorhin diesen Fall ChatGPT plus me. Das fand ich ein sehr interessantes Beispiel. Auf der anderen Seite ist ja häufig, es wird auch heimlich gemacht, weil ich dann plötzlich mit dem Ergebnis glänzen kann, was sehr gut ist. Und will ich denn unbedingt dann drunter schreiben, ChatGPT plus mir, weil alle werden sagen, boah, das hast aber einen geilen Report jetzt hier generiert und so weiter. Super Datenanalyse, die du jetzt gemacht hast. Weil ich ja dann in gewisser Weise die Lorbeeren so ein bisschen abgebe und vielleicht dann auch die Diskussion, ja gut, der hat es ja auch nur jetzt so gut geschafft, weil er mit ChatGPT da jetzt gearbeitet hat. Normalerweise würde der das nie hinkriegen. Also das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was da mitschwingt, oder?
Also ich finde es eine super spannende Frage. Für mich wäre dieses Thema, wie offen und transparent wollen wir damit umgehen und wie sehr, und da sind wir auch wieder beim Thema Wissen oder Medienkompetenz, ist mir klar, dass wenn Christopher einen Report abgibt, der richtig gut ist, und da steht drunter ChatGPT plus me, denke ich dann, dass Christopher reingeschrieben hat, irgendwie ein Prompt, machen wir mal einen geilen Report. Oder ist mir klar, dass da ein bisschen Arbeit dahinter steckt und dass da eine Kompetenz dahinter steckt, die auch einen Mehrwert für die Organisation darstellt. Aber ich verstehe es, ich verstehe das, und meine Hypothese wäre, das ist jetzt am Anfang, wird es ChatGPT plus me in der Organisation sein, und vielleicht nach 3, 6 Monaten läuft das sich vielleicht auch aus und es wird nicht mehr drunter geschrieben, weil man sagt, naja, es ist eh klar, wir arbeiten damit. Also vielleicht wird es bewusst gemacht oder wird es bewusst etabliert, um so ein bisschen zu zeigen, schau mal, irgendwie ist es eh da. Und wir markieren das, weil so finden auch Gespräche darüber statt. Echt interessant, den Report mit ChatGPT. Erzähl mir mal, wie hast du das genau gemacht? Was hast du da gepromptet? Mit welchem Tool hast du gearbeitet und so weiter? Und dass dadurch sozusagen ein Dialog in der Organisation stattfindet.
Das denke ich auch. Das wäre eigentlich der wirklich sehr gut und wichtige positive Effekt und auch der, sage ich jetzt mal, eins der Hauptargumente zu sagen, hey, schreibt das drunter, dass ihr mit ChatGPT oder mit einem anderen KI-System das erzeugt habt oder mit erzeugt habt, damit die Diskussion und der Austausch in Gang kommt, weil dann entsteht wirklich Wertschöpfung für alle. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ja, es ist schon, ich glaube, es ist ein spannendes Feld, so dieser Umgang und was passiert da? Also, ich glaube, dass aber wahrscheinlich die Grundorganisation schon dazu, sage ich jetzt mal, eine Bewegung vorgibt, ob ich es eher heimlich mache oder ob ich es eher offen mache. Ich glaube, dass das so die Kultur wahrscheinlich auch dann ein starker Punkt ist, oder?
Also wie kriege ich einen Rahmen, der sozusagen zulässt, dass ich sagen kann, ja, das habe ich mit ChatGPT gemacht. Und kriege ich dann super, klasse, dass du es ausprobierst oder so wie. Also am Anfang bei uns selbst war das so, dass das Thema Datenschutz kam irgendwie, sobald du das Wort KI in den Mund genommen hast, war sofort, ja, Datenschutz dürfen wir nicht, können wir nicht, geht nicht, weil und so weiter. Und es war sehr viel Ablehnung und nicht dieses könnte gehen, wenn. Ja. Und ich denke sozusagen, wenn wir auch aus einer Veränderungsperspektive draufschauen, was hält eigentlich zurück, und woher kommt sozusagen die Reaktanz, dann hilft es vielleicht an der Stelle, mal kurz auf die psychologischen Grundbedürfnisse draufzuschauen. Wenn wir von Deci und Ryan draufschauen, sozusagen die Frage, die haben sich sozusagen die Frage gestellt, was sind so menschliche Grundbedürfnisse? Und ein Grundbedürfnis geht rund ums Thema so menschliche Entwicklung und Motivation. Und da haben sie sozusagen drei Grundbedürfnisse herausgearbeitet. Das ist zum ersten Kompetenz, zum zweiten Beziehung und zum dritten Autonomie. Und wenn wir uns die drei Grundbedürfnisse mal anschauen und in Bezug zu KI setzen und zur Nutzung von KI-Tools, dann kann man sich schon die Frage stellen, wenn ich jetzt KI gut nutze, was ist dann meine Kompetenz, was ist mein Wissen? Also ich möchte mich wirksam fühlen. Und plötzlich gibt es da irgendwie eine Maschine, da tippe ich was rein und dann kommt da was raus und das ist fast so gut wie das, was ich eigentlich weiß. Also sozusagen fühle ich mich dann noch kompetent. Und sozusagen das zweite ist Beziehungen, da haben wir schon drüber gesprochen. Habe ich weiterhin soziale Beziehungen zu meinen Kollegen? Bin ich eingebunden im Netzwerk oder sozusagen ist die Gefahr, dass ich hier nur noch sitze und irgendwie mit einer Maschine interagiere? Und das dritte ist Autonomie, sozusagen ich möchte eine gewisse Freiheit haben, meine Arbeit zu gestalten. Ich möchte gewisse Entscheidungen selber treffen. Und wie sehr kommt es zum Kontrollverlust dadurch, dass ich eben sozusagen eine künstliche Intelligenz habe, die mir vielleicht Entscheidungsvorschläge macht oder sogar Entscheidungen vorgibt. Wobei auch da wieder spannend, gibt es eine Erfahrung, eine Studie, wo die KI Aufgaben zugeteilt hat und die Arbeiterinnen waren zufriedener, weil sie gesagt haben, die ist unbestechbar und es gibt keine Lieblinge. Also sozusagen Ja, wir sehen sozusagen, es kann so oder so sein, es hängt immer davon ab.
Am Ende ist es auch egal, glaube ich, ne? Denn also auch mit dem Hinweis, ob der Text nur oder ob Ergebnisse von der KI kommen oder nicht, glaube ich, dass es eigentlich nur Übergangslösung, um mit dem Phänomen aktuell irgendwie eine Orientierung zu finden. Denn was ja sich dahinter verbirgt, ist ja eigentlich nichts anderes als eine Mensch-Maschine-Kommunikation oder Maschine-Mensch-Kommunikation. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir uns dann in den nächsten Dekaden daran gewöhnen werden, als Menschen mit Maschinen zu kommunizieren, so wie wir es mit E-Autos, Stichwort Tesla, so wie wir es mit Siris und den Sprachgeschichten und Alexas und so weiter auch schon uns ein wenig angelernt haben. So wird das also in Zukunft normal werden. Also wenn du dir das ChatGPT 4o mobil anguckst, also gerade gestern, ich saß gestern relativ lange im Auto. Und irgendwie so nach 4 Stunden Podcast hören fiel mir auch nichts mehr ein, was mich noch interessieren könnte. Dann habe ich einfach dieses 4o gestartet auf dem Smartphone und hab mit dem paar Dinge, die mich gerade beschäftigen, diskutiert. Also ich muss zugeben, dass ich das vorher noch nie gemacht habe. Aber auf so einer Autofahrt, das war großartig. Und alles ist dokumentiert. Die Antworten und meine Fragen sind dokumentiert. Ich kann da also damit weiterarbeiten. Ich hätte mir alternativ, das ist also mein eigenes Learning gerade. So alternativ hätte ich mir bestimmt 1, 2 Stunden Zeit nehmen müssen, irgendwo in der Ruhe, abends am Schreibtisch, um mich denn damit zu beschäftigen und klassisch zu googeln, um da irgendwelche Antworten zu kriegen. Ne? Schon großartig. Also, wo ich so
Danke
da.
für den Impuls. Also den, das,
Ja, also, weil
also
auf dem
super
Fahrt.
Impuls nehme ich gerne auf.
Aber es darf keiner dabei sitzen. Ne? Der kriegt natürlich einen Totalschaden, ne? Wenn du dich da mit dem Handy unterhältst und lässt den da irgendwie da versauern.
Das stimmt, das glaube ich, ist natürlich echt dann eher kontraproduktiv, aber
Und ich würde gerne noch Geralds Gedanken aufgreifen. Gerald, darf ich deinen Gedanken kurz aufgreifen? Ich finde, die Diskussion ist vermutlich eine vorübergehende Diskussion, die wir in, weiß nicht, 1, 2 Jahren, vielleicht auch noch viel schneller, gar nicht mehr haben werden. Ja, weil das ich würde sagen, eine Übergangsdiskussion, da geht es immer um, wie schnell werden neue Technologien adaptiert und genutzt. Und wie gesagt, in 1, 2 Jahren oder vermutlich noch rascher wird diese Diskussion gar keine mehr sein.
Ja, da bin ich auch von aus, ja.
Ich habe mir noch mal überlegt, diese Kompetenz, du sagst ja, einer der Punkte war ja auch diese Kompetenz, damit ich mich dann gut fühle und damit es aus der psychologischen, motivatorischen Ecke einfach für mich passt. Und vielleicht verschiebt sich die Kompetenz weg von der inhaltlichen Kompetenz hin zur, technologischen Kompetenz, also dass ich dann eher glänzen kann durch meine gute technologische Kompetenz, dass alle sagen, wow, ey, super da, ich meine, der ist echter Prompt-Weltmeister, weil er das jetzt so gut hingekriegt hat und dann kriegt er einen Kompetenzbonus oder ein Kompetenzlob für seine Technologiefähigkeit und weniger für den Inhalt. Also der natürlich auch, aber da es klar ist, dass es mit ChatGPT plus mir gemacht wurde, kriegt er dann quasi sein Lob für die Kompetenz nicht inhaltlich, sondern technologisch gesehen oder technologisch bezogen gesehen.
Also ich glaube, es braucht weiterhin beides. Also ich würde sagen, es ist eine Erweiterung, also Ergänzung der menschlichen Kapazität oder eine Erhöhung, Erweiterung. Und du brauchst deine Fachexpertise und du kannst sie dadurch erweitern. Und diese Erweiterung, die Wissenserweiterung wäre für mich genau, was du beschrieben hast, nämlich habe ich die Kompetenz, du hast es Medienkompetenz genannt, mit künstlicher Intelligenz gut zu interagieren, gute Aufträge zu geben und sozusagen das gut zu, ja, ich habe vorher auch delegieren gesagt. Also ich würde sagen, das ist eine Erweiterung und vermutlich wird es langfristig vielleicht etwas größer oder breiter werden, ja.
Ja, wir sind echt in spannenden Zeiten, würde ich sagen. Also gerade wenn man jetzt nochmal das Thema so sieht, es ist, also da sieht man wieder, dass KI aus meiner Sicht aktuell wirklich ist bestätigt, es ist eine Allzwecktechnologie, weil es wirklich Wandel auf allen Ebenen verursacht. Und quasi, du hast es ja erzählt, gute Nachtgeschichten, also es ist universell einsetzbar. Es ist wirklich so ein Ding, was wie Strom oder wie ein Computer halt quasi an allen Stellen eingesetzt werden kann.
Genau, ich überlege jetzt, ob ich noch ein paar fachliche Dinge reinschreiben sollte, damit nicht das Gute-Nacht-Geschichten aus dem Podcast hängen bleibt. Also auch das Thema zum Beispiel Auswertung. Also ich habe inzwischen mir angewöhnt, in Diagnosen sozusagen direkt in einem Forms mitzutippen. Und dann, wenn ich 10 Interviews bevor wir ein Transformationsprojekt starten, fangen wir mit einer Diagnose an. Und dann sozusagen das auch auswerten zu lassen. Und dann, was sind rote Fäden? Was sind Muster hier drin? Was kann man hier sehen und so weiter? Das ist einfach super spannend. Und ich glaube, letztendlich geht es darum, neue Kollaborationspraktiken zu entwickeln. Und also das kann man auf individueller Ebene sehen. Also was brauchen einzelne Personen, damit sie sozusagen gut zusammenarbeiten können mit einer KI? Aber die zweite Frage ist, wie schaffen wir eine Kultur oder wie schaffen wir den organisationalen Rahmen, damit es sozusagen akzeptiert wird? Und da komme ich jetzt wieder nochmal zu dem ChatGPT plus me. Also meine klare Hypothese dabei ist, dieses ChatGPT plus me wurde etabliert, um klarzumachen, ah, da ist was Neues und es finden plötzlich Gespräche darüber statt, boah, erzähl mal, wie hast du das gemacht? Und das wäre für mich die Frage, was braucht es in der Organisation, damit es so Probierräume gibt, dass es neugierig bleibt, dass man sagt, ah, ich kann auch nichts kaputt machen und so weiter. Dass es einfach so ein, bei Google heißt es immer zwanglos, bei Lokalen, was ich immer sehr kurios finde, zwangloses Lokal. Aber in dem Kontext würde ich auch sagen, wie können wir einen zwanglosen Umgang mit KI in der Organisation fördern?
Ja, absolut. Und da sind wir wieder beim Thema Mindset eigentlich, ne? Also Ängste abbauen, Mindset aufbauen. So eigentlich.
Genau, und habe ich dazu, was braucht sozusagen gesagt, es gibt 4 Hebel, können, sollen, wollen, dürfen in der Veränderung. Also will ich das überhaupt? Habe ich verstanden, warum es notwendig und hilfreich ist für unsere Organisation? Also man kann schon die Frage stellen, kann ich langfristig darauf verzichten, nicht sozusagen KI zu nutzen? Das zweite, so kann ich's. Also, und daher kommt viel Reaktanz, weil ich Angst habe, dass ich nicht bestehen kann, dass ich das nicht schaffe, dass ich nicht gut prompte, dass so und so weiter. Was haben wir gesagt? Wollen, können, sollen, dürfen, genau. Sollen und dürfen wäre noch sozusagen, habe ich den Raum dazu, habe ich die Ressourcen dazu? Gibt es bei uns zum Beispiel eine KI, die ich nutzen kann? Und auch, wie verhält sich meine Führungskraft oder wie verhält sich mein Umfeld? Und zeigt der oder die Führungskraft so, ah, schau mal, da können wir was probieren. Und wenn man das sich so anschaut, dann sieht man vielleicht, du hast vorher über Komplexität gesprochen, dass es halt nicht so trivial ist, wie wir geben jedem mal eine Schulung, sondern ich muss halt ein paar andere Faktoren mit anschauen.
Im Prinzip könnte ja sogar die Führungskraft hier in eine Schulungsrolle allein schon aus ihrer Rolle Führungskraft schlüpfen, indem sie, sage ich jetzt mal, ihr Führungswissen weitergibt und sagt, ja, guck mal hier, beim Führen ist wichtig, du musst beim Delegieren auf das und das achten, wenn du eine Aufgabe definierst, muss klar messbar sein, woran das Ergebnis als gut oder schlecht beurteilt wird und so weiter. Und diese Kompetenz müsste eigentlich dann, oder im Idealfall würde anfangen, die Führungskräfte diese Kompetenz auch den Mitarbeitern zu schulen, damit sie die Systeme, weil sollen ja die Systeme, oder es hat sich heraus etabliert, dass man die Systeme als besten, als wie Personen behandelt, die KI-Systeme, damit ich die dann, also damit ich dieses Wissen auch habe, wie ich quasi, sage ich jetzt mal, technologische Personen führe.
Genau. Also ich finde die Idee mit dem auch im Team, mit der Führungskraft. Also wir haben in einem Team mit so Sprints gearbeitet, die mal sozusagen eine Woche lang gesagt haben, okay, die Woche mal fokussiert arbeiten wir mit KI und vergleichen auch mal Ergebnisse und so weiter. Für mich geht es immer wieder um das Thema Ängste zu nehmen und Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ich finde das Beispiel von dir, Chris, sehr schön zu sagen, wie kann die Führungskraft da auch eigene Erfahrungen teilen und wie kommen wir in so diese gemeinsame Nutzung?
Ja, spannend wäre jetzt noch zu wissen, welche Organisation schon ganz vorne ist und Vorbild in der Richtung ist, aber ich glaube, da sind wir quasi noch wirklich in dem Mittendrin-Status. Das wird sich
Also
wahrscheinlich die nächsten Monate.
ich könnte 2, 3 nennen, aber das möchte ich an der Stelle nicht, weil da geht's, wobei das ist ganz spannend. Also vielleicht können wir das nachreichen. Und gut, DM kann man auch googeln, die sind ja sehr weit vorne, da gibt es auch einen Artikel zu. Wie bei so vielen Dingen sind die vorne ran. Und die haben nämlich nicht das Thema, lass uns erstmal schauen, welche Use Cases wir haben. Oftmals wird ja von diesem Use Case Ansatz gesprochen. Sondern die haben gesagt, wir drehen es um und machen nicht Use Cases, sondern lassen probieren und entwickeln daraus, was bringt denn wirklich einen Vorteil. Auch spannend.
Aber da würde ich jetzt, ja, finde ich auch super spannend, aber ich würde fast sagen, die sind natürlich par excellence schon die super Organisation, die genau sehr kulturell aufgeschlossen unterwegs sind und ja schon auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt haben, dass sie eine Organisation ist, die komplett anders arbeitet wie alle anderen und dadurch so erfolgreich ist. Und die haben es, also ist jetzt böse gesagt, aber vielleicht einfacher mit so einem Thema, so einem neuen Thema umzugehen, weil sie sehr aufgeschlossen sind. Und genau das ist ja die Schlüsselkompetenz. Du musst aufgeschlossen sein bei den Systemen, weil was heute nicht funktioniert, kann morgen plötzlich funktionieren. Das heißt, du musst immer wieder probieren, damit es weitergeht.
Naja, weil was
Wenn die, ja, Gerrit.
DM auszeichnet, ist, dass die einfach über viele, viele, viele Jahre ein Innovationsklima oder eine Innovationskultur etabliert haben. Das war ja nicht von heute auf morgen, das war ja auch schon ganz anders zu Beginn, aber das haben sie über die vielen Jahre geschafft. Und dann macht es natürlich, denn wenn du so eine Kultur hast, natürlich einfacher mit Neuem umzugehen. Und da mangelt es ja an deutschen Unternehmen ja dramatisch an Innovationskultur. Klar, weil wir kommen aus der Industrie. Wir bauen Maschinen, das extrem gut, Kraftwerke und was weiß ich nicht alles. Und haben sicherlich hier noch und da auch noch ein paar Branchen, die auch exzellent sind. Aber wir sind halt sehr, sehr industriegeprägt und halt eben nicht so wissensgeprägt. Also Wissen schon, natürlich Wissen immer an der einzelnen Schraube. Da haben wir das maximale Wissen. Ja, also Wissen an der Einspritzdüse beim Diesel. Da haben wir das maximale Wissen, wie man die manipuliert und alles. Überhaupt gar nicht. Weltmeister. Aber Wissen in Form von Systemen. Das haben wir nicht. Also wie ich ein System innovativ gestalte, das wissen wir nicht. Wir machen die Düse innovativ, aber wir machen nicht das System innovativ. Also da ist das Motorbeispiel von VW und allen anderen par excellence. Ja? Also optimieren bis ins Tausendstel, aber das System haben wir nicht hingekriegt. Da musste Tesla kommen.
Und danke, Chris, dass du mit DM oder auch Gerald, nämlich sozusagen DM hat ja wirklich diese Kultur des Ausprobierens. Also see one, do one, teach one, wie es bei den Ärzten heißt. Also sie schauen einmal zu, machen es dann direkt selbst und dann geben sie es weiter. Und das findet ja sogar in den Märkten statt, dieses direkt Verantwortung übertragen zu bekommen und auszuprobieren und zu gucken, was passiert. Und vermutlich hat das einen Effekt auf sozusagen, ah, hier ist ChatGPT, probiert es mal aus und schaut mal, was ihr da nutzenstiftend für uns rausbringen könnt. Und deshalb gilt ja auch wieder, jede Organisation ist anders und du musst schauen, was braucht es in dieser Organisation, damit es funktionieren kann.
Und jetzt nochmal zurück zu den Rollen. Das ist eine super Brücke, weil wir haben ja gefragt, irgendwie, wie müsste sich denn so die Rolle der Führungskraft ändern? Also, wenn du so drauf gehst, wenn du in einem Unternehmen rumläufst und sagst, ja, wir machen mal irgendwas und gucken wir mal, was passiert, dann mag das in innovativen Kulturen Früchte tragen oder beziehungsweise lautlos verhallen oder angenommen werden. Aber die Erfahrung in den meisten Unternehmen ist ja, wenn du so durch das Unternehmen läufst, wirst du als Nulpe wahrgenommen, weil du nicht weißt, wie es geht. Es wird immer noch von vielen Führungskräften erwartet, dass sie wissen, wo der Hase langzulaufen hat. Und das können wir aber nicht mehr, weil die Systeme einfach nicht mehr so steuerbar sind. Und deswegen ist es im Silicon Valley, da kann man sich, muss man sich nicht alles abgucken, aber was man sich abgucken kann, das ist genau die Kultur dort von den IT-Unternehmen. Die basteln dann irgendwas herum und dann wird dem Geld gegeben und heißt, nach 3 Monaten kannst du mir sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn was funktioniert, dann spielt Geld keine Rolle mehr. Ja.
Und ganz spannend, der Link nochmal zu diesem ChatGPT plus Me ist ein innovatives Pharmaunternehmen. Meine Hypothese wäre, in einer sehr klassischen Industrie, wie du es gerade beschrieben hast, Gerald, wenn du da unter einen Report schreibst, ChatGPT plus Me, ich glaube nicht, dass da jemand kommen wird und sagen, Gerald, super gemacht. Sondern also es ist eine reine Vermutung, Hypothese von mir so, aha, okay, Gerald
Nur so ein
irgendwie ist
Grauer.
faul oder was macht er denn da oder so. Vielleicht zu negatives Bild, aber ich finde spannend, dass wir hier jetzt nochmal im Podcast auch diese Unterscheidung, dieses, es kommt eben auf die Organisation an, welcher Ansatz ist hier hilfreich, und welcher wird hier Früchte tragen und letztendlich kannst du es ausprobieren und nachher gucken, ob es gefruchtet hat.
Absolut.
Ja, wahrscheinlich könntest du jetzt wirklich so postulieren und sagen, okay, KI plus sehr innovative Kultur und Organisation ist ein 1 und 1 macht 10 so ungefähr. Ja, und bei einer KI plus einer Organisation, die total verkrustet ist und noch arbeitet wie im Steinzeitalter, so von der kulturellen Werten und so weiter, da wird das KI nur kollidieren und nicht irgendwie einen Mehrwert wahrscheinlich bringen.
Oder ich
Also
frage mich, ob du Style
ja.
mehr heimlich sozusagen benutzt und
Oder
niemals
so, ja, das
unterscheiden
stimmt.
wirst,
Das stimmt.
und niemand weiß es, aber irgendwie vielleicht weiß es auch jeder unter vorgehaltener Hand. Also ich habe jetzt gerade einen Auftrag von einer kirchlichen Einrichtung, dort die internen Berater sozusagen zu dem Thema zu unterstützen. Und da nehme ich die Gedanken auf jeden Fall mit, weil das ist nochmal spannend sozusagen, wie können die es auch sozusagen nutzen und wie sichtbar kann man es vielleicht auch nutzen?
Ja, und das, also sichtbar fällt mir wieder ein, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und der sagt, ChatGPT plus mir, ich habe gerade die Diagnose jetzt für Sie rausgefunden, ja, ob ich dann das so gut fände. Ja. Also das ist so ein bisschen, also da sind wir wieder so beim Punkt, die du vorher auch angesprochen hast, der Statiker oder so ganz empfindliche Themen. Inwieweit ist es da auch, also wie weit sind wir da schon zu sagen, die Maschine ist so kompetent, dass ich denke, oh super, wenn der das jetzt noch mit der KI zusammen gemacht hat, dann weiß der wirklich, welches Problem jetzt bei mir medizinisch jetzt gerade vorliegt. Ja.
Und da merkst du bei dir selbst, wenn du zum Arzt gehst und der sagt, so Herr Mal, hier ist Ihre Diagnose und drunter steht ChatGPT plus me, ist vielleicht was anderes, als wenn du es irgendwie bei einer SEO-Auswertung drunter stehen hast. Und gleichzeitig, zum Beispiel, es gibt ja die schönen Beispiele aus der Medizin, wenn du sozusagen über Röntgen oder MRT-Bilder drüber schaust, wo was erkannt werden soll, da ist ja die KI viel besser, weil wenn sie sozusagen mit so viel Tausenden von Bildern gefüttert worden ist, kann sie sozusagen Veränderungen oder auch bei Hautthemen viel besser erkennen als das menschliche Auge. Und dann gibt es sicherlich andere Dinge, wo es vielleicht ein bisschen, um es komplexer zu sagen, weil vielleicht auch Ärzte zuhören, aber bei anderen Themen vielleicht fragt man sich so, will ich wirklich eine Diagnose von ChatGPT plus me?
Ja, es ist ein spannender Bereich, oder? Also ich würde jetzt mal sagen, immer wenn es technologischer wird, so wie Röntgenbild, ist ja auch was mit Technik und so weiter, ist wahrscheinlich die Akzeptanz höher, dass die Kombination von Mensch und Maschine hier im Zweifel die bessere sogar ist oder zu einem besseren Ergebnis
Gute.
kommt. Und wenn es eher, sage ich jetzt mal, einfühlsamer oder
Analog.
psychologisch orientierter, analoger ist, dass dann eher so ein bisschen vielleicht eine Abwehrhaltung kommt, sagen, okay, ob das jetzt so gut ist, dass er die KI mitgemischt hat, ja.
Es bleibt spannend. Wie geht ihr denn raus mit welchem Abschlusssatz sozusagen? Was würdet ihr nach dem Gespräch sozusagen so rausnehmen wollen? Das überlege ich mir nämlich gerade.
Naja, sag mal so, ich nehme auf alle Fälle mit, dass die Kultur ein extremer Hebel ist, ob jetzt, sag ich jetzt mal, ChatGPT und andere KI-Konsorten auf den fruchtbaren Boden fallen oder nicht.
Ich nehme raus und bin gleichzeitig dankbar für euren Impuls, so dieses Thema neue Delegation, und ich nehme so dieses mit, so es geht darum, neue Kollaborationspraktiken zu entwickeln. Und das sehe ich sowohl individuell als auch im Team, als auch auf organisationaler Ebene. Und sozusagen so die zentrale Frage ist, eigentlich geht es ja darum, wie kann ich sozusagen das, was ich kann, erweitern. Da habe ich halt irgendwie ganz viele Andockpunkte mitgenommen. Und eben nochmal diese Erinnerung, eigentlich eh klar, not one size fits all, sondern es kommt echt immer, wie du gerade gesagt hast, Chris, auf die Kultur an.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht gibt es irgendwann
Gerald.
mal KI-Systeme, die für verschiedene Kulturen ausgerichtet sind, die dann vielleicht sogar anders im Dialog gestaltet sind, wie die KI spricht und so weiter, um eher die, sage ich jetzt mal, Fancy-Organisationen, da spricht der ChatGPT oder wer es auch immer dann ist, ganz anders wie bei einer ganz klassischen, traditionellen Organisation. Vielleicht wird dann immer mit Sie angeredet, beim anderen eher mit Du, hey Alter oder so irgendwas, ja, und wer
Hey Bro.
weiß es, ja, genau.
Gerald.
Ich überlege die ganze Zeit, gell? Also was kann man mitnehmen? Also mir ist es jetzt nochmal auch so in der Reflexion so gegangen. Ich glaube schon, dass noch eine Weile alles beim Alten bleiben wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob die, man sagt so, ach, wenn die ältere Generation erstmal weg ist, dann wird es schon laufen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch bei den Middle-Agern, auch durchaus bei den Jüngeren, durchaus Beharrungskräfte sein werden, sobald sie etabliert im Job sind. Dann werden sie genauso funktionieren wie unsere, wie wir auch. aber ich habe natürlich eine große Hoffnung aus der Erfahrung heraus. Also Word und Excel hat ja auch jeder gelernt. Es brauchte bloß 20 Jahre. Also Vielleicht geht es
Okay.
mal kürzer.
Möchtest du eine Wette abschließen? Ich sage auch danke dir, Gerald, für diese Idee mit dem im Auto
Ja,
hier
das fand ich auch
ChatGPT for All
spannend.
zu
Also,
nutzen.
das
Also
ist
genau. Danke.
super. Wir danken dir. Ich danke dir. Und ja, toll, dass du da warst. Und ich wünsche dir noch schöne Ferien, wo du auch immer bist, wenn du es nicht selber verraten magst.
In Italien in den Marken bei 36 Grad.
Okay, also da
Das
ist
Wetter
Wetter
vorbei.
auf alle Fälle gut, ja.
Genau, jetzt steht es im Pool.
Sehr
Okay.
gut. Ja, das mache ich jetzt
Perfekt.
auch. Ich gehe aufs Klo, ja. Okay. Okay, dann vielen, vielen Dank. Und liebe Leute, all die, die unseren KI-News Talk noch nicht abonniert haben, bitte ein Like da lassen und ein Share und auch was immer man mit so einem Digitalgetöns halt macht. Ne? Ihr wisst das schon.
Perfekt, vielen Dank. Macht's gut.
Alles Gute, ciao.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wiederzuerleben. Bis bald.